Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Haut und Herz, der Kinderhaut-Podcast mit einer neuen Interviewfolge. Heute spricht Tatjana in einem spannenden Gespräch mit unserer Expertin Efsona über Skin of Color, also dunkle Haut, im Kontext der Dermatologie. Ihr lernt, was die Unterschiede der verschiedenen Hauttypen ausmacht, zum Beispiel in Bezug auf Hautstruktur und Pflegebedürfnisse und auch, ob es Unterschiede in der Diagnose beim Arztbesuch gibt. Und natürlich geht es auch heute insbesondere um Kinderhaut. Wenn ihr nach der Folge noch mehr über Efsona und ihre Arbeit erfahren wollt, dann schaut am besten einmal in die Shownotes, dort haben wir euch ihren Instagram-Account verlinkt. Bitte beachtet wie immer, dass der Podcast keine medizinische Beratung ersetzt und wendet euch für eine individuelle Beratung immer an euren Arzt oder eure Ärztin. Und jetzt viel Spaß bei der Folge.
Hallo liebe Efsona, ich freue mich riesig, dass du heute Gast bist bei uns im Haut und Herz Kinderhaut Podcast. Sei gegrüßt.
Hi, grüß dich Tatjana, schön, dass ich bei euch sein darf.
Ja, Efsona, ich freue mich. Wir haben uns ja, ist jetzt auch schon einige Monate her, kennengelernt auf dem Deutschen Dermatologenkongress, also wo quasi alle Hautärzte aus der ganzen Republik zusammenkommen, um über hautärztliche Themen zu sprechen. Und ich fand das ganz spannend, weil ich das Gefühl hatte von Anfang an, dass wir so, ja, dass uns eine gemeinsame Mission verbindet. Ich als Kinderdermatologin setze mich ja für die Hautgesundheit von Kindern ein und Kinder sind ja auch eine unterversorgte Gruppe in unserer Gesellschaft, also einfach medizinisch unterversorgte Gruppe. Und du wiederum setzt dich ein für Hautgesundheit bei Menschen mit Skin of Color. Und so, so sind wir zusammengekommen. Vielleicht möchtest du an der Stelle einfach mal ein bisschen über dich erzählen, was du machst, was deine Ausbildung war, etwas zu deinem Hintergrund und was es genau ist, was dich antreibt.
Ja, genau, sehr gerne. Also ich gebe dir da vollkommen recht und fand das auch irgendwie sehr schön, das Gespräch, das wir hatten damals auf der Tagung. Und freue mich deswegen noch umso mehr, dass wir heute auch nochmal zusammenfinden in dem Format und das nochmal aufrollen. Ich bin Fachärztin für Dermatologie seit knapp 2 Jahren und jetzt eigentlich so neben meinem Steckenpferd der chirurgischen operativen Dermatologie auch so diese Leidenschaft für Skin of Color Dermatologie entwickelt. Vielleicht einmal kurz den Begriff Skin of Color Dermatologie umfasst quasi Hauttypen 4 bis 6 nach Fitzpatrick. Das ist quasi so eine Einteilung, die wir ja in der Dermatologie haben, um Hauttypen, also Menschen, die auch verschiedene ethnische Hintergründe haben, zu klassifizieren. Und das ist eigentlich tatsächlich so ein Thema, was mir so ein bisschen zugelaufen ist. Also ich habe irgendwie nicht derma angefangen wegen dem Thema, aber wenn man dann als Hautärztin nach Berlin kommt, hatte ich dann irgendwie auch einen super diversen Freundeskreis und dann hört man von rechts und links immer, du bist Hautärztin, oder bei den Dinnerpartys ist dann immer einer dabei, der dann doch eine Hautfrage hat. Und so habe ich dann halt nicht nur Concealer oder Konsultation gegeben, aber man kommt auch so ein bisschen mit den Problemen oder mit den Wahrheiten der Menschen in Kontakt und vor allem auch von vielen POC oder BIPOC-Menschen, die jetzt in meinem Fall hier in Berlin lebten. Und über diese Einzelfälle habe ich so ein bisschen halt, ja, dieses Thema so ein bisschen entdeckt und weiter ausarbeiten wollen. Und das ist dann sozusagen auch dann zu meinem zweiten Steckenpferd geworden.
Efsona, lass mich da an der Stelle gleich mal einhaken. Jetzt haben wir einige Begriffe verwendet, die muss ich ehrlich sagen, auch für mich, ja, auch erst in der letzten Zeit zu einem Begriff wurden. Also Skin of Color heißt ja, wie übersetzt man das am besten? Also farbige Haut, wobei der Begriff ja eigentlich nicht so ganz günstig ist. Vielleicht kannst du noch mal in einfachen Worten sagen, was Skin of Color bedeutet, wen schließt das mit ein, wen vielleicht nicht?
Ja, genau.
Fangen wir mal damit
ja,
an.
Ja, also Skin of Color kommt sozusagen oder ist als Begriff aus dem Amerikanischen geprägt. Du sagst eigentlich schon ganz richtig, ich verwende das auch so im Deutschen, weil ich eigentlich finde, es gibt keine gute, passende Übersetzung. Also wir können, ich finde, in vielen Büchern liest man halt pigmentierte Haut, aber das stimmt irgendwie auch nicht so richtig, weil ja jede Haut pigmentiert ist. Prinzipiell geht es aber darum, Patienten oder Menschen, die klassischerweise halt nicht weiße Haut haben. Das heißt, es schließt ein Patient mit asiatischem Hintergrund, mit afrikanischem Hintergrund, lateinamerikanischer Hintergrund, natürlich auch alles, was dazwischen fällt und auch viele, viele andere Subgruppen. Also eigentlich ist der Großteil sozusagen der Bevölkerung ja dann auch Skin of Color und das ist so ein bisschen halt das, warum die Amerikaner den Begriff, sag ich mal, auch breiter gefasst haben, um Patienten mit dunkler pigmentierten Haut zu beschreiben beziehungsweise das so als zu gruppieren.
Okay, also das heißt, wenn man eine inklusive Sprache wählen möchte, ist auch im Deutschen der Begriff Skin of Color eigentlich der, der verwendet wird und mit dem sich dann auch die meisten Menschen, die eben eine nicht weiße Hautfarbe haben, auch selber identifizieren. Würdest du dem zustimmen?
Genau, also ich glaube jetzt so im dermatologischen Bereich würde ich halt sagen, ne? Das ist so den Begriff, den ich teilweise auch hier so mit geprägt habe. Es gibt auch, wenn wir jetzt uns Arbeiten anschauen oder Publikationen anschauen, auch den Begriff der pigmentierten Haut, aber das ist jetzt was ich jetzt eher nicht so benutzen würde, liest man aber auch, weil ich finde, dass jede Haut ja irgendwo Pigment hat, ne? Das ist ja dann immer so eine Frage des Melanins, genau, aber ich hätte auch, also ich nehme auch gerne eine deutsche Übersetzung, aber bis jetzt habe ich noch keinen guten Vorschlag bekommen von allen Kollegen oder von allen, die ich gefragt habe, sodass ich dann einfach bei Skin of Color geblieben bin, weil das auch einfach dann vielleicht auch verständlicher ist, wenn man gerade dann auch Literatur googelt, die oder sich halt durchliest, die aus dem englischen Ausland oder Englischsprachen im Ausland kommt und dann hat man da so ein bisschen einen Begriff, den man international verwenden kann.
Das ist auch ja, so absolut. Das ist auch wichtig, denke ich, für unsere Eltern, weil wir kommen ja auch noch zu dem Punkt, es ist ja gar nicht so leicht, gezielt auch an Informationen zu kommen bezüglich Hautgesundheit bei Skin of Color. Und wenn Eltern sich eben speziell zu diesem Thema informieren möchten, weil ihre Kinder eben Menschen mit Skin of Color sind, dann ist es für sie auch relevant zu wissen, wonach suche ich denn, welche Informationen kriege ich zu diesem Thema. Also Skin of Color ist sicherlich an der Stelle die richtige Bezeichnung, die dann auch diese Infos liefert. Und du hast es ja auch schon gesagt, es ist so spannend auch, dass wir uns darüber unterhalten, weil tatsächlich ist ja der Großteil der Welt einfach nicht weiß. Also 85% aller auf der Erde lebenden Menschen sind nicht weiß. Und trotzdem ist es so, dass die Begrifflichkeiten ja scheinbar doch geprägt werden, eher aus der weißen Perspektive. Ja, und ich glaube, darüber hatten wir uns ja auch damals unterhalten, wie sich das bei uns, bei den Hautärzten, auch in der Weiterbildung und in der Lehre auswirkt. Vielleicht kannst du einfach mal erzählen aus deiner Erfahrung, wie wir überhaupt Hauterkrankungen oder ja allgemeine Themen zur Hautgesundheit auf verschiedenen Hauttypen lernen.
Genau, ja, also das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du angesprochen hast bezüglich der Lehre und der Forschung, weil das sind beides sozusagen auch noch wichtige Bereiche, die noch weiterhin von Unterrepräsentationen geprägt sind. Also zum einen in der Studienlage, da wissen wir, dass einfach Skin of Color noch nicht genügend repräsentiert sind, auch vor allem in oder zu Erkrankungen wie Neurodermitis, aber auch Akne, also ganz klassischen Dermatose-Erkrankungen, die quasi alle Ethnien betreffen. Und in der Lehre ist es auch ein großes Thema. Die Bücher, die wir quasi uns alle durchgelesen haben oder die Standardlehrwerke, die wir in der Dermatologie haben, haben größtenteils Bilder auf Hauttyp 1 und 2, also auf heller Haut. Und auch da sind einfach sehr, sehr wenig Bildmaterialien von Menschen mit dunklerer Haut abgebildet, was natürlich dann auch den Nachteil hat oder die Folge hat, dass dann auch im Alltag man sich schwer tut, gewisse Hauterkrankungen auf dunklerer Haut zu erkennen, auch wenn es vielleicht klassische Blickdiagnosen sind, wie eine Schuppenflechte. Und wir quasi in der Dermatologie ein sehr deskriptives Fach haben. Also wir haben ein Fach, wo wir unser Auge, ich sage mal, schulen, aber Dinge, die wir sozusagen damals nicht gelernt haben oder die wir uns häufig nicht angeschaut haben oder uns gezeigt worden sind, damit tun wir uns dann quasi auch einfach schwer. Und ein großes Problem oder so diese tägliche Challenge, würde ich sagen, ist einfach die Erkennung von Rötung auf dunkleren Hauttypen. Und da ist es dann ganz unterschiedlich, wie dunkel die Haut ist. Und man geht, oder was wir klassischerweise lernen, ist quasi, dass jetzt bei einer Hautirritation oder beim Hautausschlag oder auch selbst bei einer Schuppenflechte, die Hautveränderung immer so ein lachsfarbenes Rot hat. Aber wenn die Haut dunkel ist und vielleicht auch sehr, sehr dunkel ist, dann kann dieses Rot, also als Zeichen der Entzündung, auch schon lilafarben, grau, dunkelbraun sein und dann vielleicht auch nicht erkannt werden, weil man es vielleicht auch einfach damals oder nie richtig ja so erkannt hat. Und ich kann ja nur die Dinge diagnostizieren, die ich auch vorher gesehen habe oder die ich beigebracht bekommen habe. Und das ist so, würde ich sagen, so die größte Challenge, die wir so haben in der täglichen Praxis.
Ja, kann ich nur bestätigen. Also auch bei mir mit den Kindern und Jugendlichen, man muss sich wirklich, wie du sagst, man muss sich einsehen in dieses andere Farbspektrum oder dieses erweiterte Farbspektrum. Und man muss sich auch schulen, man muss sein Auge schulen und sich auch immer wieder bewusst machen, wenn die Hintergrundfarbe eine andere ist, nämlich nicht weiß, dass eben alles, was da an Hautveränderungen auftritt, auch vielleicht nicht die typische Hautfarbe hat. Und das beste Beispiel ist ja, wie du sagst, Entzündung. Wir lernen alle, Entzündung an der Haut äußert sich durch eine Rötung. Und bei dunkler Haut wäre es eben eher grau, lila, braun, schwarz. Also das macht schon einen großen Unterschied. Und ist ja fast ein bisschen erschreckend, dass auch in der Forschung überwiegend Hauterkrankungen, wenn ich dich richtig verstanden habe, auch an weißer Haut betrieben wird, dass vielleicht auch die Ergebnisse dieser Forschung, die ja dann dazu dienen, dass wir unsere Patienten auch gut behandeln können, vielleicht nur im begrenzten Maße auch für Menschen mit nicht weißer Haut, mit Skin of Color geeignet sind.
Genau. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und es gibt ja auch Forschungsgrundlagen, die zum Beispiel, wenn wir jetzt am Beispiel der oder am Krankheitsbild der Neurodermitis bleiben, also der des atopischen Ekzems, dass es ja teilweise auch Unterschiede gesehen worden sind auf zellulärer, also genetischer Ebene zwischen schwarzen Patienten, asiatischen Patienten und weißen Patientinnen. Und das ist auch vielleicht so ein Schritt, wo man in der Zukunft auch dann vielleicht nochmal die Therapie anpassen kann an verschiedene genetische Prädispositionen oder an bestimmten Zellen, die in einer Gruppe vielleicht vorherrschen sind oder die es vielleicht in einer anderen Gruppe vielleicht eher weniger gibt. Und aus dem Grund wurden dann auch im Verlauf dann nochmal Studien gemacht mit nur Patienten mit Skin of Color, wo dann vielleicht das eine oder andere Medikament nochmal getestet worden sind und größtenteils ist es schon auf jeden Fall erfreulich, dass vieles der Medikamente dann auch also für alle gute Ergebnisse erzielt. Aber ich glaube, dass es einfach vorausschauend einfach gut ist, da inklusivere Studienpopulationen auch einzubinden, um dann auch einfach die Compliance oder auch die Patienten besser anbinden zu können und denen auch vielleicht einfach ein besseres Gefühl geben zu können, weil sie wissen, ich bin repräsentiert worden in der Zulassungsstudie.
Genau, Compliance an der Stelle heißt so viel wie, dass die Patienten dann auch die Therapie auch wirklich durchführen, die Behandlung auch, wie man sie ihnen empfiehlt, auch annehmen. Ich bin mir sicher, dass dafür wichtig ist, dass sie auch das Gefühl haben, hey, das wurde auch an Menschen mit meiner Hautfarbe getestet, weil es da ja eben auch Unterschiede gibt. Wie genau sehen denn die Unterschiede aus zwischen heller Haut und Skin of Color? Also wenn man einfach mal guckt, jetzt mal so ganz einfach gesprochen, ist die Haut irgendwie anders aufgebaut? Was gibt unserer Haut eigentlich unterschiedliche Hautfarben? Wie entstehen die?
Genau, also ich glaube, so das, was ja so am gleich direkt auffällt, ist ja einfach die Pigmentzellen, also das Melanin, die Pigmentzellen und die Anzahl, was dann ja auch letzten Endes den Hautton ergibt. Aber wenn man sich die Haut auch weiter anguckt, gibt es auf der Ebene der einzelnen Hautschichten, also der Epidermis zum Beispiel und der unteren Hautschichten auch Veränderungen, die nachgewiesen worden sind, wo zum Beispiel bei Patienten mit afrikanischem Hintergrund einfach eine viel kompaktere Epidermis nachgewiesen worden sind. Aber da gibt es auch mittlerweile wieder gemischte Studienlage. Ich glaube, eine Sache, die super spannend ist und die auch relevant ist für den Alltag, ist der Wasserverlust, der durch die Haut sozusagen entstehen kann, was ja Teil unserer Hautbarriere ist. Und wenn der Wasserverlust erhöht ist, was sozusagen bei Patienten mit asiatischem Hintergrund oder auch afrikanischem Hintergrund nachgewiesen worden ist, bedeutet das für mich oder für mein Kind, dass ich zu trockener Haut neige und dass ich eigentlich viel, viel mehr, Pflege, Feuchtigkeitspflege und da kommt es auch wieder drum darauf an, was für eine Grundlage verwende ich, benötige, einfach weil ich vorgeschrieben schon habe, einfach halt zur Trockenheit zu neigen.
Ah, das ist ja super spannend. Also habe ich das richtig verstanden? Es ist nicht nur so, dass, du hattest ja gesagt, dass Melanin, also das Hautpigment, das bräunlich oder rötlich oder leicht gelbliche Pigment, je nach ethnischer Hintergrund, dass das unterschiedlich ist bei den verschiedenen Hautfarben, aber auch, wie die oberste Hautschicht aufgebaut ist und über die geht ja Wasser verloren. Und das ist bei manchen Menschen auch je nach ethnischem Hintergrund und je nach Hautfarbe unterschiedlich. Und bei Menschen mit asiatischem oder afrikanischem Hintergrund, die neigen entsprechend zu mehr Wasserverlust über die Haut und zu trockener Haut.
Genau, genau. Ja, und auch selbst die Kollagenbildung ist ja auch nochmal unterschiedlich. Also das hat man sich auch angeschaut, das ist jetzt wahrscheinlich für wenn man mehr über den Anti-Aging-Bereich und das Aging quasi spricht, relevanter, aber also Fibroblasten, das sind ja die Zellen, die quasi das Kollagen aufbauen in unserer Haut. Davon gibt es auch zum Beispiel einfach mehr bei Patienten oder bei Menschen mit afrikanischem Hintergrund als bei weißen Patienten. Und das ist ja auch wiederum, dass man dann einfach an der Elastizität und der Hautfestigkeit auch sieht.
Also was heißt, weil Kollagen ist ja wichtig für die Hautfestigkeit, ist ja so das, was auch unser Bindegewebe maßgeblich ausmacht. Und das heißt, Menschen mit Skin of Color haben tendenziell ein bisschen festere Haut und altern entsprechend ein bisschen weniger sichtbar oder wie würdest du das sagen?
Oder langsamer, genau. Langsamer.
Also sie kriegen quasi später Falten.
Genau, oder halt einfach, dass die Festigkeit der Haut eher besteht und was natürlich auch wieder so die Faltenbildung oder auch so ein bisschen vor diesem Photoaging, also das Aging oder das Altern durch die Sonne quasi auch wieder schützt, ist natürlich wiederum der Melaningehalt der Haut. Das heißt, umso mehr Pigmentzellen ich habe, umso melaninreicher meine Haut ist, das ist dann auch nochmal in gewissermaßen ein Schutz gegen das Sonnenlicht und die Schäden, die eben durch das Sonnenlicht auch über die Jahre erfolgen.
Genau, also ganz, ganz wichtig an der Stelle nochmal, warum gibt es denn überhaupt unterschiedliche Hautfarben oder warum bräunt die Haut? Das ist natürlich ein hauteigener Schutzmechanismus, wie sich die Haut gegen Sonnenschäden schützt, weil es legt sich quasi wie so ein Schutzschild über das Erbgut, über die DNA in den Hautzellen und verhindert quasi, dass das Sonnenlicht bis ins Erbgut eindringen kann, jetzt mal so ganz vereinfacht gesprochen. Das bedeutet wiederum, wenn ich mehr solches Hautpigment habe, wenn ich dunklere Haut habe, dass ich dann auch entsprechend besser gegen Sonnenschäden geschützt bin, als wenn mir dieses Pigment fehlt oder ich wenig davon habe und entsprechend helle Haut habe. Das ist ja total spannend. Wollen wir vielleicht gleich mal bei dem Thema Sonnenschutz bleiben? Weil Ich kriege tatsächlich die Frage auch von Eltern mit Skin of Color. Ja, wie ist es denn? Braucht mein Kind denn überhaupt jetzt Sonnencreme oder hier spezielle Kleidung, um sich vor Sonne zu schützen? Weil, und ich meine, die Beobachtung stimmt ja auch, die sagen ja auch, ich habe jetzt noch nie festgestellt, dass oder nur selten festgestellt, dass mein Kind jetzt irgendwie Sonnenbrand bekommt. Braucht mein Kind Sonnenschutz? Was würdest du da antworten?
Genau, also ich glaube, ich würde da das antworten, was wir, glaube ich, allen Kindern immer raten oder als Dermatologen, für das wir immer predigen unser ganzes Leben, dass prinzipiell Sonnenschutz für jeden wichtig ist. Genau, es stimmt schon, dass dann quasi einfach halt melaninreichere Haut diesen natürlichen Schutz hat oder auch mehr und längere Sonnenexposition braucht, um dann wirklich einen Sonnenbrand zu bekommen oder Sonnenschäden zu bekommen. Und nichtsdestotrotz ist meine Empfehlung da, dass man Kindern mineralische Sonnenschutzprodukte empfiehlt oder das, was auch eben für Kinder deklariert ist. Ich glaube, für mich ist auch noch der Punkt nochmal ganz wichtig, was ich auch immer in der Sprechstunde von mir betone, dass die Verwendung von Sonnenschutz natürlich auch hilft, die eine oder anderen Pigmentverschiebungen vorzubeugen. Und wenn ich vielleicht jetzt noch ein Kind habe, das das Ekzeme hat, also einen Hautausschlag hat oder eine Wunde hat oder irgendwas anderes hat oder vielleicht Akne auch, dann ist es ganz, ganz wichtig, Neurodermitis, genau, das ist ganz, ganz wichtig, auch Sonnenschutz zu verwenden, weil schon festgestellt worden ist, dass einfach diese postinflammatorische, Pigmentverschiebung, also die dunklere Pigmentverschiebung nach einer Entzündung. Angenommen, wir haben jetzt einen Pickel, der Pickel heilt ab und dann hat man eben diese dunklere Verfärbung oder das Pickelmal auch sozusagen an der Stelle. Und das ist letzten Endes schon ein Thema, was viele Patienten in die Sprechstunde bringt, aber auch was teilweise wirklich die Lebensqualität einschränkt, was mir am Anfang auch gar nicht so bewusst war, weil das ja schon immer so ein sehr, sehr subjektives Thema ist. Aber ich hatte schon viele Patientinnen, die genau deswegen kommen und gar nicht wegen ihrer aktiven Erkrankung, weil die sich halt sehr, sehr stark an diesen Pickelmalen oder an diesen Hautverfärbungen stören. Und da ist eigentlich das Wichtigste, wenn ich das behandeln möchte, auch, dass dann konsequent immer auf Sonnenschutz geachtet wird. Und deswegen ist das, glaube ich, finde ich, nochmal so ein Punkt on top, um also das Ganze auch zu empfehlen. Und ansonsten finde ich die, ja? Ja, genau. Und ansonsten, glaube ich, würde ich auch wie du oder wie wir alle einfach auf die Inhaltsstoffe achten, dass man natürlich so wenig wie möglich Inhaltsstoffe hat, dass man keine Allergene oder potenziell allergene Stoffe verwendet, dass man vielleicht auch auf natürliche Öle verzichtet, was ja auch so ein Mythos ist. Viele Menschen, die trockene Haut haben, benutzen ja auch sehr gerne Olivenöl, Kokosnussöl etc., um sich einzucremen, was sich dann vielleicht am Anfang ganz gut anfühlt, aber letzten Endes trocknet das auf langer Sicht die Haut noch mehr aus. Und da würde ich dann eher sowas wie Ceramide oder Glycerin oder Panthenol empfehlen, die ja auch dann teilweise Teil unserer Hautbarriere sowieso sind. Und genau, das wären, glaube ich, so insgesamt so meine Empfehlungen.
Ja, das ist klasse, Efsona. Vielen, vielen Dank für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir werden auch Efsonas Empfehlungen einfach allgemein zum Thema Hautpflege, zum Thema Sonnenschutz bei Kindern auch in unserem Newsletter an euch weiterversenden. Da könnt ihr einmal die Zusammenfassung der Folge natürlich nachlesen, wie immer. Aber ihr kriegt auch nochmal speziell Produkte empfohlen, die für Kinderhaut gut geeignet sind. Ja, klasse, Efsona. Also ich habe verstanden, dass wenn jede Form der Entzündung oder Verletzung der Haut bei dunklerer Haut, bei Skin of Color eben auch dazu führt, dass die Haut länger und sichtbarer dunkel bleibt und dass deswegen es auch wichtig ist, neben dem Schutz vor Hautalterung und Hautkrebs auch Sonnenschutz zu verwenden, um diese Entzündungsmale an der Haut quasi zu verringern. Ich glaube, das wird viele Eltern, viele Eltern freuen, diese Empfehlung, weil das ist eben, wie du auch sagst, es ist auch uns als Hautärzten in der Ausbildung vielleicht nicht ganz klar, wo da die Unterschiede sind, aber du hast die jetzt sehr schön nochmal hervorgehoben. Die Tatsache, dass Haut, also Skin of Color, zu Hauttrockenheit neigt, klingt ja fast so, als würde dann Skin of Color auch dazu neigen, eher Neurodermitis zu entwickeln, weil wir wissen ja, dass trockene Haut ein ganz, ganz wesentliche Ursache oder Säule der Neurodermitis ist. Könntest du vielleicht an der Stelle was sagen? Haben denn Kinder mit Skin of Color häufiger Neurodermitis oder sieht die Neurodermitis anders aus oder muss man die anders behandeln? Gibt es da Besonderheiten für Skin of Color?
Ja, genau. Also ich würde es gleich so formulieren, dass Neurodermitis nicht seltener sozusagen vorkommt bei Skin of Color Patienten und deswegen ist auch da sozusagen nochmal so ein bisschen erschreckender zu sehen, dass eigentlich diese Studienlage das gar nicht so hergibt, weil das auch eine Erkrankung ist, die einfach sehr, sehr häufig vorkommt bei allen Patienten. Hinsichtlich der des Aussehens oder der Merkmale kann man nochmal hervorheben bei Patienten mit afrikanischem Hintergrund vor allem, dass auch die Streckseiten häufiger betroffen sind oder auch der Bauch
heißt,
und
Streckseiten
die Ellbeugen zum Beispiel. Genau, also typischerweise sieht man dann irgendwann den Shift bei den Kindern in das Jugendalter, dass die Neurodermitis dann von den Streckseiten, also von den Ellbeugen zum Beispiel, sich in die Beugeseite verlegt. Und was man tendenziell aber auch bei Patienten eben sieht, die dunklere Haut haben, ist, dass die Schienbeine oder die Ellbogen weiterhin beteiligt sind oder auch eben der Bauch oder der obere Rücken und dass es teilweise auch so ein bisschen aussieht wie einfach trockene Haut, also wie du gesagt hattest, aber sich dahinter trotzdem eine aktive Neurodermitis, also ein aktiver Schub verbringen kann und der aber vielleicht einfach nicht klassischerweise so aufflammend rot ausschaut, wie wir es vielleicht von unseren Patienten mit hellerer Haut kennen. Und genau, das ist so, glaube ich, das, was mir dazu noch so einfällt an klinischen Besonderheiten.
Ja, ich kann das auch aus der Praxis bestätigen. Also das macht wirklich einen Unterschied, weil so wie du sagst, der klassische Hautzustand bei Neurodermitis bei einem Kleinkind wäre eben der, dass man in den Ellenbeugen, in den Kniekehlen, im Halsbereich, ja, im Gesicht diese rote, schuppende, trockene, juckende Haut hat. Aber auch bei Skin of Color ist einfach die Verteilung ganz anders, die Farbgebung ist anders. Ich habe auch schon Fälle gehabt, wo quasi an der Haut gar nicht viel zu sehen war, aber die Patienten mit Skin of Color und Neurodermitis eben massiv unter Juckreiz gelitten haben. Und das erklärt sich, glaube ich, auch durch diese verstärkte Hauttrockenheit, denn trockene Haut juckt eben. Also das sind schon Besonderheiten, die man auch kennen sollte. Und ich könnte mir vorstellen, und ein paar Erfahrungsberichte von den Eltern kriege ich da auch, dass teilweise die Erkrankungen, auch wenn es so ganz gängige Erkrankungen sind wie Neurodermitis, du hast es gesagt, super häufige Erkrankungen bei Kindern, aber dass bei Kindern mit Skin of Color die Erkrankung erst später festgestellt wird, weil sie eben übersehen wird oder einfach nicht richtig erkannt wird oder vielleicht auch der Schweregrad, weil man es eben nicht die klassischen Zeichen mit intensiver Rötung hat, dass man da denkt so, naja, das ist vielleicht gar nicht so ausgeprägt und vielleicht auch die Behandlung entsprechend nicht optimal wählt. Also da ist auf jeden Fall Nachholbedarf, glaube ich, auch auf unserer Seite der Ärzteschaft und im Gesundheitssystem, dass wir uns wirklich Mühe geben, auch Menschen mit Skin of Color so gerecht zu werden, dass wir die Erkrankungen gut erkennen, rechtzeitig erkennen und angemessen behandeln, gerade bei den Kindern, weil es sich eben auch auf, wie du sagst, auf die Lebensqualität massiv auswirkt.
Ja, absolut. Und ich glaube, zu dem Punkt, wie du noch eben gesagt hattest, dass man es vielleicht auch, also dass man diesen Schweregrad vielleicht auch falsch einteilt, einfach weil man das Erythem, also diese Rötung einfach vielleicht nicht sieht, ist so ein Tipp, den ich immer ganz gerne Kollegen, aber auch irgendwie meinen Studierenden mit an die Hand gebe, ist, dass man die Patienten auch einfach mit einbindet. Also man kennt ja die Haut oder in dem Fall vielleicht dann die Mutter, der Vater. Also man kennt ja die Haut des Patienten, den man dann vielleicht jeden Tag badet oder eincremt. Und das ist auch gar nicht schlimm, glaube ich, wenn man sich da einfach Hilfe holt und die Patienten mit einbindet und auch fragt, ist das nun mal, was ist denn eine normale Narbe, was ist denn, also wie sieht eine normale Narbe aus oder wie sieht eine abgeheilte Läsion aus oder eine Hautveränderung oder das ist vielleicht auch vom Patienten als neu, als ja, als störend. Das wird sozusagen, also die können das ganz gut auch einteilen und können einem auch so ein bisschen nahelegen, was jetzt so das Aktive ist und was abgelaufen ist und wo es juckt oder wo es noch nicht juckt. Und dann kann man ja immer noch auch dadurch, dass wir dann halt auch die Haut anfassen, spüren, ist es überwärmt oder ist es nicht überwärmt. Und ich glaube, dass da einfach schon sehr, sehr große Dankbarkeit ist, wenn man einfach in dieser klinischen Untersuchung die Patienten schon mit einbindet und ja, also so lernt man ja auch letzten Endes dann gemeinsam mit dem Patienten und ich glaube, da muss man gar nicht, ja, sich nicht trauen oder irgendwie das Gefühl haben, ich wirke jetzt nicht kompetent, wenn ich da jemanden frage. Ich glaube, das ist ganz im Gegenteil wirklich, dass die Patienten da total dankbar sind, dass man irgendwas sozusagen macht oder mit denen gemeinsam grübelt und genau, ja, das wäre, glaube ich, noch so mein Tipp.
Ja, danke für diesen Tipp. Ich glaube, das bringt mich auch wieder zurück an den Anfang, dass ich große Gemeinsamkeiten sehe bei eben Kinderhaut und Skin of Color. Und gerade wie du sagst, dass man eben die Patienten selber mit einbindet, die Eltern mit einbindet, fragt ganz genau, wie geht's dir damit? Wie war denn der Verlauf? Was ist für dich und für dein Kind normal? Wo weicht das jetzt hier ab? Das empfinde ich auch in meinem täglichen Beruf als Kinderhautärztin so schön, dass das immer ein Dialog ist, der da stattfindet und dass man unglaublich viel auch von den Eltern und von den Patienten lernen kann. Das hast du sehr, sehr schön auch, ja, aus deiner Sicht und für deine Patienten mit Skin of Color beschrieben. Sehr schön. Efsona, ich habe ganz viel mitgenommen, auch bin nochmal total motiviert, freue mich auf die nächsten Patienten, speziell, die auch mit, ja, Hauterkrankungen auf Skin of Color zu mir kommen, damit ich da weiter lernen kann und mich auch weiter verbessern kann. Und würde gerne die Folge schließen, ob es nochmal einen ultimativen Hauttipp gibt aus deiner Sicht, wo du sagst, das ist für Kinder mit Skin of Color wirklich ganz, ganz essentiell.
Ja, also ich glaube, mein ultimativer Hauttipp wäre tatsächlich einfach zu schauen, dass man ja so Irritationen und auch so Entzündungsprozesse meidet und klein hält. Ich glaube einfach, weil das ist, was die Lebensqualität einschränkt, was die Patienten individuell wirklich bedrückt, was teilweise auch lange an einer Therapie bedarf, weil je nachdem, wie ausgeprägt dann wirklich die Entzündung oder auch die Verschiebung der Hauttöne in diesem Bereich dann auch wirklich ist, umso länger dauert dann auch teilweise der Abheilungsprozess, aber auch vielleicht die mögliche Therapie. Und wir haben nicht für alle Patienten diese Möglichkeiten, weil es ja auch andere Faktoren gibt, die man beachten muss, wie eben Alter zum Beispiel oder auch der Hautzustand. Genau, und ich glaube, deswegen ist, glaube ich, wenn man von Anfang an weiß, dass ich ein Kind habe, was tendenziell zu Pigmentverschiebung neigt, aber auch vielleicht sensible Haut hat, dass man da dann einfach mit, egal was man benutzt, ob das jetzt Produkte sind, aber auch mechanische ja, Tools oder auch selbst wenn es irgendwie sehr, sehr starker Juckreiz ist, dass man da früh gegen, glaube ich, ankommt, um einfach auch so diese Folgeschäden eindämmen zu können und oder früh therapiert oder auch eine regelmäßige Anbindung hat und da so ein bisschen auch das im Hintergrund habt, weil ja, das wirklich was ist, was ich eigentlich täglich sehe und ja, das immer einen langen Atem und viel Geduld auch dann quasi ja, von den Patienten bedarf.
Sehr schön. Also wenn die Haut entzündet ist, dann wirklich auch möglichst früh einen Arzt oder eine Ärztin aufsuchen und eine medizinische Behandlung beginnen, gute Hautpflege betreiben und Sonnenschutz, haben wir auch schon drüber gesprochen, auch ein ganz wichtiger Aspekt.
Genau.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank, Efsona. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich habe viel gelernt. Und für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr mehr von Efsona hören und erfahren wollt, dann kann ich euch nur ihr Instagram-Account empfehlen. Bei The Skin Questionnaire beantwortet sie Fragen rund um das Thema Hautpflege und Hautgesundheit, natürlich mit eben ihrer speziellen Expertise auch im Bereich Skin of Color für Kinder und Erwachsene. Da ist sie sicherlich in Deutschland eine der Expertinnen überhaupt. Und wenn es um spezielle Fälle geht, um spezielle Krankheiten, leitet Epsona auch eine Sprechstunde hier an einer Berliner Uniklinik, die speziell für Menschen mit Skin of Color vorgesehen ist. Also auch da habt ihr eine Expertin, die ihr da um Rat fragen könnt. So, Epsona.
Ja, vielen, vielen Dank. Ne? Also es hat mich total gefreut, hier jetzt bei euch zu sein, und ich kann es eigentlich nur zurückgeben, dass ich das ganz toll finde, das Format, das ihr gewählt habt, und auch super interessante Episoden habt, und ich glaube, wir können uns beide über das Thema weiter und weiter und weiter unterhalten, und bin da ganz gespannt, was so der Feedback von unseren Zuhörern sind, und ja, will mich auch nochmal bedanken, dass ich mit euch sprechen durfte, dass ich mit dir chatten durfte über das Thema, und dass ich so die Bühne bekommen habe, über ein Thema, was uns, glaube ich, auch beide, wie gesagt, verbindet, zu sprechen. Also vielen, vielen lieben Dank.
Sehr gerne, Epsona. Bis bald. Tschüss.
An dieser Stelle möchten wir der Deutschen Stiftung Kinderdermatologie für die Unterstützung danken und danken dir fürs Zuhören und dein Interesse am Podcast. Bei Fragen oder Anregungen kannst du uns immer gerne über unseren Instagram-Account kontaktieren, den du in den Shownotes findest. Melde dich auch gerne für unseren Newsletter an, um eine Zusammenfassung dieser Folge und weitere exklusive Inhalte zum Thema Kinderhaut zu erhalten. Der Haut und Herz Podcast wird produziert von Sepia. Die Aufnahmeleitung habe ich, Johanna, übernommen, und die Musik kommt von Felix King und Luke Larsen. Und wir freuen uns, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist.